Ja, also menschliches Leben ist mehr als Intelligenz. Und ich finde, das ist sehr wichtig, wenn man von KI spricht. KI ist genau das. Es ist ein Optimierungsverfahren. Man kann damit Dinge in der Infrastruktur, in der Logistik, kann man optimieren. Man kann auch zum Teil neue Sachen hervorbringen. Aber diese KI entwickelt keinen Willen. Sie hat keine Absicht in dem, was sie tut. Und das ist ein massiver Unterschied zu dem, wie wir durch die Welt gehen. Ja, wir haben ein Ziel und deswegen handeln wir.
Glasklar. Der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Viel Vergnügen!
Wir haben heute ein ganz besonderes Thema, finde ich, und zwar künstliche Intelligenz. Gelsenwasser versorgt zwar nicht nur mit Wasser und Energie die Bürgerinnen und Bürger bei uns im Versorgungsgebiet, das ist, glaube ich, bekannt hinlänglich. Aber wir versuchen natürlich auch, den Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge abzudecken, der sich mit dem Internet befasst. Digitalisierung im weitesten Sinne. Über die Gelsennet machen wir Breitband, also schnelles Internet, Infrastruktur dafür. Das ist sicherlich ein Teil, den man am besten vergleichen kann mit klassischem Wasser- und Energiegeschäft. Aber wir versuchen natürlich, wie alle anderen auch, uns in dem großen Themenfeld der Digitalisierung umzutreiben und uns auszukennen, nach innen wie nach außen. Nach meinem Verständnis sind das immer ganz viele Prozessoptimierungen gewesen, aber auch viel mit Kulturfragen zu tun. Durch Corona haben wir hier in dem Zusammenhang schon oft drüber gesprochen, vor allem damals sind ganz viele Themen blitzschnell auf uns zugekommen. Homeoffice, alles was technisch vorher angeblich nicht ging, ging dann plötzlich. Und jetzt ist es Alltag geworden. Künstliche Intelligenz ist natürlich noch viel mehr und ist eine ganz andere Liga. Und ich bin auf jeden Fall nicht derjenige, der sich damit besonders auskennt. Wir haben aber heute jemanden da, der sich extrem gut damit auskennt. Wir hatten einen Gast auf dem Beteiligungsforum in Dortmund, der uns alle begeistert hat. Und das ist Dr. Henning Beck. Er ist Neurowissenschaftler, geboren 1983 in Hessen an der Bergstraße. Dann aber viel an verschiedenen Stellen promoviert und studiert. Tübingen, in Ulm, über das, finde ich, sehr spannende Thema Hirnforschung promoviert und dann in Berkeley, eine der 6 Superbrands, der renommiertesten Unis, die es überhaupt gibt auf der Welt, in Kalifornien, San Francisco, und sich dort dann in der Umgebung damit befasst, Startups dort zu beraten. Ich glaube, um die zu beraten, muss man schon High-End in seinen Bereichen unterwegs sein. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht aus Beiträgen im Geomagazin oder von Kolumnen in der Wirtschaftswoche. Lieber Dr. Beck, freue mich sehr, dass wir heute sprechen können.
Ja, ganz meinerseits. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
Herr Dr. Beck, vielleicht stellen Sie sich einfach mal kurz vor mit ein paar Sätzen, die Sie machen wollen. Was machen Sie so oder wie sind Sie zum Thema gekommen und was machen Sie eigentlich so, wenn Sie Freizeit haben?
Ja, groß vorstellen muss ich mich ja kaum noch. Das haben Sie ja schon dankenswerterweise übernommen. Also tatsächlich, ich bin zur Hirnforschung gekommen. Das war Anfang der 2000er, habe ich Abitur gemacht. Das war die Zeit, als Matrix in den Kinos lief. Und ich dachte mir, ach, das wäre doch spannend, so eine Matrix zu bauen. Dann musste ich im Laufe der Zeit feststellen, dass es doch etwas schwieriger ist, weil ein Gehirn eben nicht so einfach funktioniert, wie man das aus Hollywood-Filmen kennt. Aber auch da begann eigentlich schon die Idee, in diesem Feld zu arbeiten. Ich hatte dann, wie gesagt, war ein Jahr in Kalifornien gewesen, bin jetzt in Frankfurt am Main tätig und beschäftige mich genau damit, was auch der Unterschied zwischen dem menschlichen Denken und künstlicher Intelligenz ist. Da gibt es nämlich noch einige Dinge, die wir auch beim Gehirn noch nicht ganz verstanden haben. Und ja, meine Freizeit, ich finde übrigens, das ist sehr wichtig, Maschinen machen ja keine Pause. Die haben ja keine Hobbys. Insofern fällt es einer Maschine auch etwas schwerer, auf abseitige Ideen zu kommen, weil jeder weiß es aus seinem Leben, wenn man nicht erreichbar ist, wenn man Sport macht oder wenn man Musik spielt oder sowas, dann kommt man auf Ideen. Und bei mir ist es Rennradfahren, ich fahre viel Fahrrad. Und genau, das ist mein Moment, wo ich über Sachen nachdenken kann. Und meistens komme ich dann auch mit einer guten Idee zurück.
Das ist jetzt übrigens in keinster Weise abgesprochen. Ich musste gerade stutzen, als Sie den Film Matrix genannt haben, weil ich das nämlich vor ein paar Wochen auch mal im Zusammenhang gefragt worden bin zu künstlicher Intelligenz. Und mir ist da irgendwie nur relativ fachlich weit weg vom Thema, sind mir diese Filme eingefallen. Einer von denen aus den 90ern. Und diese Grundidee, dass das gesamte Gehirn uns im Grunde sein ganzes Leben vorspielt und es im Grunde schon ganz anders läuft, sage ich mal, vereinfacht. Total faszinierend fand ich.
Nun muss man sagen, das ist ja ein sehr altes philosophisches oder eine sehr alte philosophische Idee. Also im antiken Griechenland gab es schon die Vorstellung, dass die ganze Welt um uns herum nur konstruiert wird. Und die moderne Hirnforschung hat das im Prinzip bestätigt. Man kann nicht beweisen, also Sie können nicht beweisen, ich kann nicht beweisen, dass nicht alles um mich herum oder um Sie herum eine Simulation ist. Das ist philosophisch unmöglich. Es bringt natürlich nichts. Also wenn ich davon ausgehe, es ist eine Simulation, dann brauche ich auch nichts, kann mich in eine Ecke setzen und heulen, habe ich auch nichts gewonnen. Also letztendlich müssen wir davon ausgehen, dass es eine Wirklichkeit um uns herum gibt. Aber was Sie sagen, ist ganz spannend. Denn eigentlich ist dieses Wechselspiel zwischen Silicon Valley und 500-600 Kilometer weiter südlich Hollywood in den letzten Jahren sehr wichtig gewesen, um auch so dieses Bild von KI oder von moderner Technik zu prägen. Schauen Sie, die ganzen Techniken werden rund um San Francisco entwickelt und einen halben Bundesstaat weiter südlich gibt's dann die popkulturellen Bilder davon. Und sofort fangen Menschen an, so wie Sie, so wie ich, sich vorzustellen, dass KI wie in Matrix, wie in Terminator oder den anderen ganzen Science-Fiction-Filmen, die man kennt, auftritt. Und das ist natürlich nicht der Fall. Aber es verkauft sich gut.
Es verkauft sich gut und das ist, also ich sag mal, beide Filme, die aus unserer Generation, sage ich mal, so kommen, zeichnen ein sehr negatives Bild von der künstlichen Intelligenz, sowohl destruktiv als auch absolut den Menschen beherrschend. Das sind ja auch Themen, die Sie sehr geprägt haben. Also die fand ich sehr spannend bei sich. Dann kann man erstmal, also wo wir gerade auf dem philosophischen Level unterwegs sind, ist das etwas, worüber wir uns wirklich Angst machen müssen?
Nun, es schwingt schon ein bisschen mit bei KI, dass es die letzte große Kränkung der Menschheit ist. Weil schauen Sie, im Mittelalter, wir haben festgestellt, wir sind nicht der Mittelpunkt des Universums. Dann haben wir nach Darwin festgestellt, wir sind nicht die Krone der Schöpfung. Und jetzt stellen wir vielleicht fest, dass wir gar nicht die Intelligentesten auf diesem Planeten sind. Und das ist natürlich, das macht uns Angst, weil es uns auch ein bisschen die Kontrolle über unsere Welt wegzunehmen droht. Nun muss man sagen, eine Intelligenz reicht ja noch lange nicht, um den Planeten zu beherrschen. Also ich kann auch ein autistischer Nerd mit einem IQ von 210 sein. Das heißt noch lange nicht, dass ich erfolgreich durchs Leben gehe. Ja, also menschliches Leben ist mehr als Intelligenz. Und ich finde, das ist sehr wichtig, wenn man von KI spricht. KI ist genau das. Es ist ein Optimierungsverfahren. Man kann damit Dinge, wie Sie beschrieben haben, in der Infrastruktur, in der Logistik, kann man optimieren. Man kann auch zum Teil neue Sachen hervorbringen, was wir jetzt gesehen haben. Aber diese KI entwickelt keinen Willen. Sie hat keine Absicht in dem, was sie tut. Und das ist ein massiver Unterschied zu dem, wie wir durch die Welt gehen. Ja, wir haben ein Ziel und deswegen handeln wir.
Was ist Intelligenz? Das fand ich auch damals sehr spannend. Da hatte ich, glaube ich, eine falsche Vorstellung davon. Was ist nach der klassischen Definition Intelligenz?
Also Intelligenz ist zum einen das best erforschte und stabilste Persönlichkeitsmerkmal, was wir kennen. Es gibt nichts, was in der Kognitionswissenschaft oder in der Psychologie so gut erforscht wurde. Und letztendlich bedeutet Intelligenz im Verhalten von Systemen, dass sie Probleme auf eine immer effizientere Art lösen. Es ist ein Optimierungsverfahren, wenn Sie so wollen. Ja, schauen Sie einen IQ-Test an, Sie kriegen eine Aufgabe gestellt und für jede Aufgabe gibt es eine richtige Lösung. Und wer diese Lösung am schnellsten findet, der hat am meisten Punkte. Und da sieht man schon, in einem IQ-Test werden keine offenen Fragen gestellt. Also es wird nicht gefragt, verdoppel den Radverkehr in Wuppertal oder finde einen IQ-Test für deinen Nachbarn. Solche Fragen stellt man nicht, weil das ist keine Frage für Intelligenz. Also Intelligenz ist eine Fähigkeit, wie ich schneller und effizienter Probleme löse, eindeutig lösen kann. Und KI in dieser Definition ist die ultimative Optimierungsmaschine. Und so sind sie tatsächlich auch im Backend, also im Hintergrund, mathematisch aufgebaut. Es wird immer irgendwas optimiert. Es wird immer irgendwo, auch wenn ein Bild erzeugt wird, es wird immer ein Optimum für eine entsprechende Anfrage gesucht. Und das ist anders als in unserem Leben. Da haben wir ja viele Dinge, wo wir nicht wissen, ob richtig oder falsch. Ja, und das ist tatsächlich eine Grenze, die KI prinzipiell hat.
Das heißt aber dann auch, die künstliche Intelligenz ist, also hat bestimmte Voraussetzungen, dass sie braucht. Das heißt, und daraus ergeben sich auch bestimmte Felder, wo sie dann tatsächlich richtig gut ist. Was sind das für Felder?
Ich finde ganz wichtig, dass man diese Felder und diese Fragestellung erst definiert. Im Moment sind wir auch in der Wirtschaft, sehe ich das ganz häufig in Projekten, an einem Punkt, wo man sagt, ich habe die KI, wo ist das Problem? Ich habe Leute gesehen, die erfinden Probleme, damit KI sie lösen kann. Bloß um KI einzusetzen, das ist ja bekloppt. Also eigentlich geht es darum, sich zu überlegen, wo will ich hin? Was sind Tätigkeiten oder Problemfelder, wo KI sinnvoll ist? Und eigentlich kann man das grob in zwei Kategorien einteilen. Das eine ist das, was es auch schon längere Zeit gibt, was man Business Intelligence nennt beispielsweise. Sie optimieren Abläufe, sie optimieren Logistik beispielsweise, sie optimieren Lieferketten, was man im Einzelhandel macht. Sie optimieren aber auch Produktionsprozesse, also wenn sie jetzt in großindustriellen Anlagen sind und Dinge herstellen oder katalytisch Stoffe entwickeln, dann haben sie unfassbar viele Daten. Und Menschen können diese Datenmenge gar nicht mehr vernünftig analysieren. Und da gibt KI einen neuen Blick drauf, um eben Anlagen weniger zu warten, Ausschuss zu minimieren, die Effizienz zu erhöhen. Das ist das, was es auch schon seit einigen Jahren gibt. Neu hinzugekommen ist der zweite Teil von, das zweite große Anwendungsfeld, wo KI Vorteile bringt. Das ist das, was man generative KI nennt. Also das, was wir mit ChatGPT kennen oder den Llama-Modellen von Meta oder Gemini von Google. Die Idee ist, dass KI tatsächlich dort etwas Neues erzeugen kann. Also ein Bild beispielsweise oder ein Text. Und ich kann dieser KI jetzt Aufgaben geben und innerhalb dieses Aufgabenrahmens verhält sie sich schon weitgehend frei. Also sie könnte mir E-Mails zusammenfassen oder sie könnte mir eine Präsentation erstellen oder sie könnte mir eine Werbekampagne für jeden einzelnen Kunden erstellen. Ja? Und das erfordert immer noch die Mithilfe von Menschen, aber das ist quasi diese zweite Art. Man erzeugt etwas Neues. Und das ist tatsächlich auch jetzt in der Anwendung erst seit 2 Jahren grob auf dem Markt.
Sie hatten in dem, was Sie damals erzählt haben, haben Sie ein paar Beispiele genannt. Und Sie waren kein uneingeschränkter Fan von ChatGPT. Jetzt mal unabhängig von der Firma. Er ist ja nur ein Synonym für das Thema. Aber in meinem privaten Umfeld habe ich das natürlich, hört man das aus allen Ecken. Ich habe das jetzt benutzt gerade, eingegeben, hat mit 3 super Texte geschrieben. Ein Arzt, der sagt, ich habe meine ganze Homepage schon alles in 10 Sekunden gemacht. Ich habe dem nur was eingegeben, sieht gut aus. Also alle sind drumherum begeistert. Sie waren aber nicht so richtig begeistert davon. Ne? Könnt ihr das mal
schildern? Ja, also teils. Also ich nutze ChatGPT ja auch, auch gerade für eine Webseite. Ja, ich habe meine Webseite erneuert, da ging es auch darum, was mache ich für Texte, wie baue ich die zusammen. Und es ist interessant, was Sie beschreiben in Ihrem Umfeld. Beobachten Sie mal, was sind das für Leute, die ChatGPT einsetzen? In aller Regel sind das Leute, die nicht ganz so dumm sind, die schon wissen, wo sie hinwollen, ja, die auch beurteilen können, ob das stimmt, was ChatGPT sagt, ob das sinnvoll ist. Und das ist ganz spannend. Das ist so, ChatGPT ist wie so Passwort und ein Login, ja. Also ich weiß vorher nicht, wenn ich ganz viele Sachen eingebe, ob das Passwort stimmt. Aber wenn ich das eine Passwort das richtige habe, weiß ich sofort. So ähnlich ist es bei ChatGPT und dem Output auch. Ich weiß sofort, ob das sinnvoll ist oder nicht, wenn ich selber klug genug bin, das einzusetzen. Das heißt, letztendlich kann es sehr viel unterstützen. Bei mir auch. Also ich habe beim letzten Buch, da kam ich nicht auf den Buchtitel. Ja, ich kann ein Buch schreiben, aber keinen Titel finden. So, dann haben wir da die Inhaltsangabe und ein Probekapitel haben wir da reingegeben und dann 50 lustige Titel. Erfinde mir 50 englische Titel, 50 deutsch-englische Titel. Dann hatte ich zum Schluss 200 Titel. Ich habe keinen genommen, aber ich war inspiriert davon und das ist richtig. Auf der anderen Seite muss man sich immer auch klar machen, was eine Technik nicht kann. Weil wenn ich das nicht weiß, werde ich die Technik für dumme Sachen einsetzen. Also wenn ich nicht die Grenze der Technologie Gabel kenne, werde ich eine Suppe mit einer Gabel löffeln und feststellen, das ist schlecht. Und bei KI gibt es auch einige prinzipielle Grenzen. Also alle Sprachmodelle, Transformer-Modelle, großen Sprachmodelle, können nicht Ursache-Wirkung auseinanderhalten von sich aus. Sie haben auch kein symbolisches Verständnis von der Welt. Sie haben keine Absicht in dem, was sie tun. Und sie tun sich sehr schwer, wenn man wirklich komplett Neues abfragt, was in keiner Form im Datensatz im Training vorhanden war. Und immer, wenn ich jetzt mit einer komplett neuen Situation konfrontiert bin, muss ich mir dessen bewusst sein, dass ich in Unterstützung mit KI etwas bewirken kann, aber KI nicht selbstständig alleine durch die Welt marschiert und mir meine Probleme löst. Also da ist die Technik, die wir jetzt haben, noch nicht geeignet dafür.
ChatGPT ist ja, finde ich, schon interessant, dass man dieselbe Frage 3-4 Mal stellen kann und wenn man Pech hat, kriegt man 3 verschiedene Antworten. 2
Gerade
davon
bei,
sind genial, ja, und eine ist totaler Blödsinn.
Genau, gerade bei sehr schwierigen Fragen, wo die auch nicht eindeutig sind, kann das passieren. Sie können auch was anderes ausprobieren. ChatGPT, Sie geben eine Aufgabe, eine Logikaufgabe oder das soll irgendwas beschreiben oder irgendwas erklären. Und dann gibt es eine Antwort und dann können Sie ChatGPT einfach sagen, die Antwort ist falsch. Finde mir drei Begründungen, warum deine Antwort falsch ist. Und dann wird ChatGPT gegen sich argumentieren und sich selber widersprechen. Also ChatGPT ist darauf trainiert, Antworten zu geben, aber nicht darauf trainiert, die Welt zu verstehen. Das muss man sich klar machen. Es ist tatsächlich konzipiert, um mit uns zu kommunizieren. Und deswegen wird es auch immer antworten, gewiss in gewissen Bereichen, also wo es faktisch und mathematisch eindeutig ist, ist es schwierig, aber auch selbst da ist es möglich. Also selbst da kann man ChatGPT dazu bringen, das Gegenteil von dem zu behaupten, was es vorher behauptet hat. Und das ist, ich meine, wir wissen, das ist nicht sinnvoll. Also da kommt man nicht dauerhaft voran.
Weil es, wenn ich das richtig verstanden habe, unheimlich gut darin ist, Muster zu erkennen und Daten miteinander zu verknüpfen und die dann wiederzugeben. Also was ich total spannend fand, war eben Ihr Beispiel mit dem Stuhl. Also Sie hatten das ja sehr, sehr beispielhaft mit den Stühlen gezeigt und den Unterschied, warum ein menschliches Gehirn doch anders funktioniert als so eine KI.
Genau, also für uns ist ein Stuhl nicht ein Objekt mit vier Beinen und Sitzfläche und einer Lehne oder Armauflagen, sondern ein Stuhl ist für uns etwas, wo man drauf sitzen kann. Und wir haben damit dieses Konzept des Stuhls. Das heißt, alles, wo ich potenziell drauf sitzen könnte, könnte ich als Stuhl verwenden. Sprich, der Stuhl ist nicht etwas, was absolut in unserer Wahrnehmung jetzt, wie soll ich sagen, geometrisch existiert, sondern ein Stuhl ist etwas, ein bestimmter Gegenstand, mit dem ich etwas machen kann. Also ich habe immer eine Beziehung zu diesem Objekt. So, das heißt auch, wenn ich mir einen Stuhl vorstelle, das Konzept dieses Stuhls, habe ich eine andere Vorstellung als Sie gerade. Also wenn Sie an einen Stuhl denken und eine Sitzgelegenheit, hat das für Sie ein bisschen eine andere Bedeutung als für mich. Also Sie achten vielleicht auf andere Sachen mehr als ich. Deswegen können Sie auch einen Stuhl, den Gedanken eines Stuhls nicht kopieren von einer Person zu einer anderen, weil jeder hat eine ganz individuelle Art, wie er mit den Dingen umgeht. Und Stuhl ist ein einfaches Beispiel, aber bringen Sie das auf andere Themen, auf Freiheit, auf Sicherheit, auf Zufriedenheit, auf Motivation, also auf große Fragen des Lebens, da hat jeder ein anderes Konzept davon, wie er mit diesem Ding ja sich verhält, wie er interagiert. Und das macht eine KI ja gerade nicht, weil sie interagiert ja nicht absichtsvoll mit der Umwelt. Sie analysiert. Wenn du viel analysierst, kannst du auch viele Zusammenhänge sehen. Und es kann auch reichen, um da viele neue Stuhlbilder zu erzeugen. Aber das Konzept des Stuhls, wozu setze ich einen Stuhl ein, was kann ich persönlich damit machen, das kann eine KI nicht machen. Denn in einer KI gibt es kein Ich. Eine KI ist im Prinzip das Optimum eines trainierten Datensatzes.
Das heißt eben also je mehr Stuhlbilder ich eingebe, desto mehr Gleichheiten oder Gemeinsamkeiten erkennt die KI. Jedes neue Modell, was aber irgendwie ein bisschen anders ist, wird nicht erkannt, weil es einfach nur um die Länge der 100.000 Bilder vorher gibt, oder wie?
Im Prinzip ist das schon richtig. Also stellen Sie sich vor, ein System sieht jetzt 10.000 Stühle, die alle sehr, 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 sehr ähnlich aussehen. So, was passiert dann? In der Mathematik spricht man von einem lokalen Minimum. Dieses System optimiert sich auf diese 10.000 sehr, 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 sehr ähnlichen Stühle. So, wenn ich jetzt einen komplett anderen Stuhl reinbringe, irgendwie so einen Sitzball oder irgendwie so ein Ding aus mit, weiß ich, mit nur einem Stab, der wackelt oder wie auch immer, dann wird diese KI Probleme haben, das als Stuhl zu identifizieren. Das Argument ist jetzt, ich trainiere eine KI aber mit allem, was wir bisher haben, an Stühlen, an Texten, an Bildern dazu. Und deswegen ist ein Großteil dessen, was wir an Stühlen kennen, schon in irgendeiner Form abgebildet. Und ein neuer Stuhl wird sich nicht so viel von einem Bekannten unterscheiden. Deswegen wird eine KI das schon nicht zuordnen können, es sei denn, es ist was komplett anderes. Aber wie gesagt, die Welt besteht nicht nur aus Stühlen, sondern die Welt besteht auch aus komplizierteren Dingen. Und da wird es tatsächlich passieren, dass wir mit neuen Sachen konfrontiert werden, neue Probleme werden wir haben, wir werden Fragen stellen in 5 Jahren, die wir heute nicht kennen. Wir werden Dinge tun in 10 Jahren, von denen wir heute keine Ahnung haben. Und das ist eben noch nicht in dem Trainingsdatensatz drin. Und genau für diesen Teil, dieses, wo will ich hin, was will ich erreichen, wie komme ich dahin, was möchte ich auch nicht erreichen, das ist menschliches Denken. Und KI kann uns auf dem Weg unterstützen.
Das ist, wenn man das aber zu Ende denkt mit den Stühlen, das ist klar, ist ein einfaches Beispiel, aber glaube ich, grundsätzlich scheint das ja mit vielem dann zu passen. Das heißt ja, je mehr Stuhlbilder drin sind und je mehr verschiedene Beispiele, dann ist der Sitzsack auch drin, dann ist auch das Ding auf dem Stab drin. Und dann irgendwann erkennt so eine KI dann doch irgendwie nach der Logik alles, auf dem man sitzen kann. Es dauert dann nur sehr lange und ist ein Riesenaufwand. Also ich hatte damals in die Runde, weiß nicht, ob Sie sich erinnern, dann die Frage gestellt, wenn es um einen Mangel von Daten geht, bei den Grenzen von KI, dann ist es dann nur eine Frage der Zeit, dass eine KI tatsächlich alles kann, wenn denn alles an Daten ausgelesen ist. Da haben Sie, fand ich sehr spannend darauf geantwortet, aber das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Also ist das einfach eine Frage der Zeit, dass man sagt, die Datensätze sind einfach irgendwann für alles da?
Also in einer theoretischen Welt, in der wir für alles Daten haben, könnten Sie mit diesem System alles machen. Aber wir haben nicht alle Daten und wir werden auch niemals alle Daten bekommen. Also es gibt viele Bereiche, die können Sie gar nicht messen. Da gibt es noch nicht mal Einheiten dafür. Es gibt keine Einheit für Ideen, für Freiheit, für Wissen, für Sicherheit, für Zufriedenheit. Da gibt es doch nicht mal eine skalierbare Einheit dafür. Ich kann nicht sagen, ein Beutel Hoffnung oder sowas. Ja, also das können Sie nicht machen. Das heißt, viele Dinge in unserem Leben sind in dieser Form nicht quantifizierbar. So, und wenn sie nicht numerisch quantifizierbar sind, kann ich sie auch nicht statistisch optimieren. So, wenn ich sie nicht statistisch optimieren kann, ist es das Ende für KI, die ultimative statistische Optimierungsmaschine. Und deswegen werden Sie ganz viele Bereiche in Ihrem Leben haben, ob Sie jemanden heiraten oder nicht, oder ob Sie in den Urlaub fahren sollen oder nicht, ob Sie ein Haus kaufen sollen oder nicht, was Sie glücklich macht oder nicht. Das sind keine Fragen, die eine KI jemals für Sie beantworten kann. Eine KI wird die Texte nehmen, die dazu verfasst wurden und die Bilder, die dazu verfasst wurden und wird daraus ein Optimum berechnen. Aber es ist immer nur eine Scheinwahrheit, die dann rauskommt, weil die Realität ist eben nicht in Daten erfasst worden. Und bedenken Sie auch, das Allermeiste, was wir tun, darüber reden wir gar nicht. Das ist nie in Sprache abgebildet worden. Also die allermeisten Dinge, die Kinder lernen, die Erwachsene lernen, das ist gar nicht ausgesprochen worden. Das hat auch niemand aufgeschrieben. Das heißt, es ist eine Welt, die dieser Form von KI im Moment verschlossen bleibt. Weil es im Prinzip keine Daten dafür gibt.
Das heißt, theoretisch zu Ende gedacht, würde man das alles aufschreiben, also würde ich auch irgendwo minutiös aufschreiben, was mich glücklich macht in meinem Leben, dann wäre die Chance schon groß, dass eine KI was findet, was mich glücklich macht, vielleicht auch den eigenen Partner. Aber das ist total utopisch, weil das eben ja niemals passieren wird.
Ja, das ist so, schauen Sie, Sie arbeiten ja in einem komplexen System. Und komplexe Systeme sind per se nicht komplett berechen- oder vorhersehbar. Also Sie können selbst mit dem besten Computer der Welt, Sie können theoretisch nicht berechnen, wie das Wetter in einer Woche ist. Selbst wenn Sie von jedem einzelnen Atom in der Atmosphäre wüssten, was sein Zustand ist, könnten Sie nicht das Wetter berechnen. In einer Woche würde es aber ein Wetter geben. Ich habe zumindest noch keinen Tag ohne Wetter erlebt. Also, wenn Sie in einer Woche...
Vor allem im Moment wäre es ganz schön.
es ist sehr gleichförmig, ja. Aber trotzdem, wenn du jetzt zurückschaust, kannst du sagen, vor einer Woche gab es einen Zustand und das Wetter, was wir heute haben, kannst du genau begründen. Aber du kannst es andersrum nicht komplett vorhersehen. Und so ähnlich ist es auch mit dem Leben und mit vielen Entscheidungen, die wir treffen. Wir können sie nicht komplett vorausberechnen. Wie gesagt, selbst wenn wir es ist theoretisch nicht möglich. Es würde unendlich viel Energie erfordern. Und deswegen sagt man eher, es reicht doch, wenn ich so eine Näherung habe, es reicht doch, wenn ich so eine grobe Richtung kenne und dafür ist KI gut. Aber die Entscheidung, auch eine binäre Entscheidung, heiraten oder nicht, die obliegt Ihnen. Denn Entscheidungen sind immer ein Moment der Unsicherheit. 2 + 2 = 4, dann ist 4 nicht das Ergebnis einer Entscheidung. Ja, Sie entscheiden sich nicht für die 4. Sie müssen die 4 wählen, weil sie klar definiert ist. Aber wie gesagt, ob sie heiraten oder nicht, auf welche Schule sie gehen sollen, wo sie in Urlaub fahren sollen, die allermeisten Dinge in ihrem Leben gibt es kein richtig oder nein. Und auch im Nachhinein wird man es vielleicht gut oder schlecht finden erst. Aber es ist in dieser Form nicht objektiv quantifizierbar. Deswegen wird KI in dieser Form das nicht komplett abdecken können.
Was glauben Sie denn? Also es wird genügend Bereiche geben, wo der Mensch weiterhin wichtig ist und wo er auch seine eigene Entscheidung treffen muss. Ich finde das persönlich sehr beruhigend. Wenn wir es jetzt mal auf Tätigkeiten konkretisieren, muss man ja auch ein bisschen, also schwingt bei vielen Menschen natürlich mit, was ist mit meinem Job, wie stark er sich verändern oder das, was ich tue. Wird das in vielen, in ein paar Jahren noch Sinn machen, dass ich das mache oder mache ich das in Zukunft nicht mehr und so? Was haben Sie für ein Gefühl? Also wie, in welchen Bereichen, man sagen, wird sich die Arbeitswelt deutlich verändern oder in welchen Bereichen ist das überschätzt, das ganze KI-Thema?
Also zunächst einmal muss man sagen, seit 5000 Jahren ändern sich menschliche Tätigkeiten und Arbeit. Das ist jetzt nichts Neues, dass neue Berufe entstehen und alte verschwinden. Also das ist, das nennt man Fortschritt, das nennt man Anpassung. Noch nie hat in der Technikgeschichte neue Technologie dazu geführt, dass massenhaft Arbeitslosigkeit entstanden ist auf einem volkswirtschaftlichen Level, weil es entstehen immer neue Ideen. Es gibt immer noch mehr zu tun. Menschen kommen auf neue Ideen, wenn sie neue Möglichkeiten haben. Das sehen wir auch bei KI.
Sie glauben nicht an die Leute, wie ein Mark Zuckerberg oder so, die sagen, es braucht ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Nein.
Weil ein Großteil von euch, Freunde, wird nichts mehr zu tun haben.
Nein, das ist völlig unplausibel. Also das ist, warum sollte das passieren? Also jede Technik schafft ja eine Grenzfläche zu neuen Problemen. Also durch eine Technik komme ich nicht nur zu neuen Lösungen, sondern auch zu neuen Problemen. So, mit neuen Problemen kann ich auch neues Geld verdienen. Das heißt, ich schaffe wieder neue Arbeitsplätze und neue Jobs dadurch. Gewiss wird es Tätigkeiten geben, die verschwinden. Aber erstens ist das nicht neu und zweitens heißt es auch nicht, dass der Job, der verschwindet oder die Person, die diesen Job ausgeübt hat, nicht eine andere Tätigkeit finden kann, die vielleicht nicht doch zu der eigenen Qualifikation passt. Also die Annahme, dass eine KI die komplette menschliche Arbeit überflüssig macht, weil sie in allem besser ist als ein Mensch, ist ein Zirkelschluss. Das ist jetzt kein Argument, weil wenn ich sage, okay, eine KI ist überall besser, natürlich ist sie dann, kann sie dann theoretisch jede Arbeit ersetzen. Natürlich kann sie das.
Aber dann gibt es neue Themen und neue Lücken. Ne? Und neue
aber, Dinge, also, aber erstens ist KI noch nicht so weit. Und zum Zweiten heißt es nicht, dass eine KI, die das, was wir jetzt haben, ersetzen kann, auch das ersetzen kann, was in Zukunft neu entsteht. Also ein Großteil der Jobs, die wir heute machen, die existierte ja vor 30 Jahren überhaupt nicht. Es gab auch immer die Diskussion, wird Technik uns ersetzen? Also es gibt schöne Studien dazu, als Excel eingeführt wurde in den frühen 90ern, haben sich alle Buchhalter in den USA beschwert, dass sie arbeitslos werden würden. Und tatsächlich es gab 1,5 Millionen Buchhalter damals, jetzt gibt es noch 500.000, aber es gibt 1,5 Millionen Controller und es gibt 1,5 Millionen Finanzanalysten. Also es schafft eigentlich mehr, als vorher da war. Und bei KI, klar, also worauf muss ich achten? Also viele Tätigkeiten, wo ich KI, oder sagen wir so, das große Versprechen von generativer KI ist, Output wird billig skalierbar. Also ich kann ein Bild billig erzeugen. Ich kann auch Texte billig erzeugen. Ich kann deswegen auch Kampagnen, ich habe es gesagt, Werbung kann ich billig erzeugen, Videos kann ich billig erzeugen. Das bedeutet, dass viele aufwendige Tätigkeiten, also wenn Sie einen Film animieren wollen oder wenn Sie jetzt einen Text übersetzen wollen, ja, also wenn Sie Synchronsprecher sind, haben Sie ein Problem, weil alle Hollywood-Schauspieler sich jetzt schon in den Vertrag reinschreiben lassen, ich will von der KI übersetzt werden mit meiner eigenen Stimme. Ja, also warum sollte ich da jemanden noch, ich möchte ja so rüberkommen, wie ich wirklich bin und nicht mit einer, ein komplett Fremder soll mich sprechen. Ja, also das können Sie mit KI auch in einigen Jahren komplett machen. Mhm. Und da gibt es sicherlich alles, das kann man vielleicht zusammenfassen, das sind alles Tätigkeiten, wo, sagen wir mal, vergleichsweise einfacher oder datenbasierter Output erzeugt werden kann. Da kann das funktionieren. Sie können sich auch vorstellen, dass Sie Computerspiele sich erzeugen lassen mit einer App. Ja, also im Moment gebe ich 5 Euro aus, damit ich irgendwelche Äpfel und Birnen durch irgendein Gitter schubse und dann kann ich mir noch für 3 Euro kaufe ich mir noch einen Bonus dazu. Das ist was für ein Quatsch. Das kann ich mit KI, kann ich mir das ja alles bauen lassen, wenn ich das will.
Ich könnte Ideen reingeben selber, genau. Und das selber kreieren. Ne? Also in Zukunft wird das Spiel dann individualisiert hergestellt.
Genau, also Sie können sich ein Spiel ausdenken, Wasserwirtschaft NRW, und jeder Spieler fängt dann an, irgendwie Wasserrohre in NRW zu verlegen und wie bringe ich Wasser optimal von A nach B. So, da könnten Sie sich bauen lassen oder was weiß ich, Ihr Onkel baut sich ein Spiel, ich mache halt nicht Wasser, ich mache Stromtrassen. Wie bringe ich Strom am besten? So können Sie sich Infrastrukturspiele bauen, mit KI, wenn Sie wollen, in NRW oder in Hessen, keine Ahnung. Und da sieht man schon, das sind viele Dinge, die man da vielleicht auch sehr viel kostengünstiger und schneller umsetzen kann. Aber ich bin skeptisch, was diese große, sagen wir mal, die Massenarbeitslosigkeit angeht. Zum einen, weil es Tätigkeiten gibt, die sie auch mit dieser Form kaum ersetzen können. Das sind alles Tätigkeiten, also erstmal alles, wo sie handwerklich etwas machen müssen. Sehr schwer zu ersetzen. Das andere ist, wo sie tatsächlich aktiv mit Menschen arbeiten, um strategisch zu entscheiden, zu planen, wo will ich hin, was entwickle ich, Regeln zu brechen, oder auch Menschen, ja, Dinge zu vermitteln. Also auch in der Bildung wird das zweifellos wichtig sein. Und der dritte Bereich, den sie meiner Meinung nach nur schwer ersetzen können, oder der wird sich vielleicht verändern, aber nicht komplett ersetzt werden, das ist all das, wo sie eine Tätigkeit haben, wo sie sich schnell auf Neues einstellen müssen, wo sie unterschiedliche Anforderungen bekommen im Laufe ihrer Tätigkeit. Also es kann sein, dass sie da ein neues Produkt bekommen, was sie bearbeiten müssen, oder das Geschäftsmodell ändert sich, sie haben neue Wettbewerber. Also wenn sie darauf achten, wie sehr sich ihre Tätigkeit ändert, die Regeln in ihrem Job ändern, dann ist das ein bisschen ein Maß dafür, wie KI, sagen wir mal, veränderungssicher ihr Job ist. Je mehr sich in ihrem Leben ändert, desto unwahrscheinlicher ist es, dass KI dort etwas komplett ersetzt.
Sie haben ja jetzt also wenn man mal industriepolitisch mal kurz drauf schaut und man mal auf das Thema KI als Wirtschaftsfaktor oder vielleicht auch als politischer Machtfaktor. Sie haben ja einen sehr guten Blick auf die West Coast in den USA. Also erstmal, die hatte ich verstanden auch seinerzeit, dass sie auch skeptisch sind, was so das Wachstum betrifft in manchen Themenfeldern. Also die Rechenleistung ist auch gar nicht so unbegrenzt skalierbar, wie ich das damals dachte. Zumindest habe ich so verstanden, dass sie auch meinten, naja, das ist sowieso alles, muss sich mal in Zukunft zeigen, wie stark das noch wachsen kann überhaupt. Unabhängig davon sind wir als Europa und als Deutschland da aber abgehängt in dem Thema, oder?
Ja, wir sind abgehängt. Ja. Also da wird nichts mehr passieren. Da werden wir auch nicht drankommen. Also diese ganze KI-Entwicklung ist eine reine US-amerikanische Entwicklung. Da hat Europa eigentlich nichts mehr zu melden. Die Frage ist tatsächlich, wie teuer wird das in Zukunft? Die Energie ist eine Frage. Also wie kommt man billig an Energie? Die Frage ist auch, gibt es vielleicht auch tatsächlich technologische Durchbrüche, dass große KI-Modelle mit weniger Energie klarkommen? Ich meine, mein Gehirn braucht 20 Watt. Das ist ja nichts. Also mein Toaster, ich habe mir eben was getoastet, der hat fast 2000 Watt, um Toastbrot zu toasten. Also ich kann mir mit 20 Watt sehr viel mehr ausdenken als ein gebackenes Toastbrot. Ja, also da sieht man, wie effizient unser Gehirn ist. Und da gibt es noch einige unverstandene Dinge, was Intelligenz angeht. Aber was diese Frage industriepolitisch...
Wie viel Leistung? Also 20 Watt?
Das Gehirn läuft eigentlich immer mit 20 Watt. Also auch wenn sie viel...
Die ganze Zeit durchgehend?
Fast immer durch. Also die Durchblutung ändert sich kaum des Gehirns. Also Niere und Gehirn sind die einzigen Organe, wo sich die Durchblutung kaum ändert. Quasi konstant. Der Stoffwechsel ist quasi konstant. Auch wenn sie hier Schachweltmeisterschaft gerade gewesen, wenn sie da 4 Stunden intensiv nachdenken, steigt ein bisschen der Energiebedarf an, aber kaum. Ist nicht so wie beim Herz oder beim Muskel. Also es läuft quasi mit 20 Watt durch.
Super effizientes System, ne?
Ja, auch deswegen ist es nicht klar, warum das so funktioniert. Also wie schafft man das, mit so wenig Energie so viel da rauszubekommen? Ein großes Mysterium. Aber was Ihre Frage noch angeht zu Europa, das können Sie vergessen. Also Amazon hat jetzt in diesem Jahr 75 Milliarden Dollar für KI-Hardware ausgegeben. 75 Milliarden Dollar. Meta alleine gibt dieses und nächstes Jahr mehr für KI-Hardware aus als die gesamte Europäische Union zusammen. So, dann haben Sie noch Microsoft, Sie haben Google, Sie haben Midjourney, Sie haben diese ganzen großen Player in den USA, die so schnell, so groß, so dominant werden wollen, dass sie die Regeln uns diktieren. Und man sieht es ja schon, also die neuesten Features und die neuesten Modelle werden gar nicht mehr in Europa veröffentlicht, weil man sagt, hier ist so streng reguliert, das machen wir gar nicht hier in Europa. Also wir bringen jetzt die neueste KI-Videosoftware von OpenAI, ist nicht in Europa verfügbar. Und die allerneuesten, leistungsfähigsten Modelle von Meta sind auch nicht in Europa verfügbar. Das ist eine amerikanische Geschichte. So, und das ist ein großes Problem, wenn wir als Europa auf einmal gar nicht mehr Teil dieser Entwicklung sind. Denn ich sage Ihnen ganz ehrlich, das große Ziel dieser Firmen in den USA ist, too big to regulate zu werden, so groß, dass man sie nicht mehr regulieren kann, dass sie die Regeln bestimmen. Weil jeder weiß, diese Technik ist sehr mächtig. Sie kann Kriege entscheiden, sie kann Demokratien stürzen oder aufbauen, sie können damit Informationen und Social Media kontrollieren, Nachrichten können sie damit kontrollieren. Sie können im Prinzip dafür sorgen, wie sich Gesellschaften verhalten, kulturell, auch wirtschaftlich. Und das ist so eine Möglichkeit, so eine gewaltige Macht, die diese Technologie bieten kann, dass man es sich eigentlich nicht leisten kann, nicht dabei zu sein. Das wäre fahrlässig. Und als Europa erleben wir das gerade.
Wir haben ja gerade wieder den einen oder anderen Wahlkampf erlebt, wo es heißt, dass massive Eingriffe von außen in die Nachrichten und die sozialen Medien durch Deepfakes und durch Fake News angeblich mit russischer Historie gewesen sind. Warum ist Russland scheint auch ein sehr starker Player in dem Thema zu sein?
Ja, nicht wirklich. Also was KI-Technologie angeht, wenn Sie auch schauen, die Patente, die Forschung, das ist tatsächlich ein Großteil ist europäisch gelegt worden an Grundlagen, auch was die Forschung angeht. Aber die Skalierung findet in den USA statt, weil dort auch das Geld ist. In China haben sie natürlich noch andere Modelle, ist ein komplett anderer Markt. Und der ist auch weitgehend abgekoppelt vom westlichen Markt. Da ist die Frage, wie sehr können sich so Blöcke bilden? Da bildet sich vielleicht so ein US-Block und dann ein China-dominierter Block, der quasi diese Technik und damit auch alle dazugehörigen Anwendungen dominiert. Aber eine Sache, also natürlich, wir brauchen nicht zu denken, dass wir in Europa eine KI-Firma aufbauen, die jetzt in der Lage ist, mit Meta oder mit Google oder Anthropic zu konkurrieren. Aber man darf nicht vergessen, das große Geld werden in Zukunft wahrscheinlich nicht die KI-Firmen verdienen. Also im Goldrausch haben nicht die am meisten Geld verdient, die Schaufeln verkauft haben, sondern die am Schluss das Gold damit ausgebuddelt haben. Und als das Internet aufgebaut wurde, hat auch nicht Cisco am meisten Geld mit dem Internet verdient. Am Anfang, ja. Die Ausrüstung. Sogar wenig, aber was?
Ne, mit den Netzen.
Genau. Am Anfang verdienst du Geld damit, Masten aufzustellen, aber am Ende, die größten Internetfirmen, das ist Amazon, das ist Meta, das ist Alphabet, die haben jetzt keine eigenen Glasfaserkabel verlegt. Und so ähnlich ist es mit KI auch. Klar, natürlich, KI wird eine Software sein, die man sich kaufen kann. Und die Frage ist jetzt, für was setzt du das ein? Wirst du als Firma in der Lage sein, da eine Idee zu entwickeln mit dieser KI, ein Geschäftsmodell, dein eigenes Produkt zu verbessern, wie das kein anderer kann? Dann hast du einen Vorteil. Dann kannst du Geld damit verdienen. Aber das Geld verdienst dann ja du und nicht Microsoft. Also die großen Margen und die großen Geschäftsmodelle, die werden erst noch entstehen. Im Moment weiß noch keiner, wie man mit KI Geld verdient. Die einzigen ist Nvidia, aber die verkaufen diese Grafikkarten. Und das wird auch nicht ewig so weitergehen, weil das große Geschäft, die dicken Fische, die werden erst geangelt, wenn man weiß, wofür man diese Technik sinnvoll einsetzen kann. Im Moment probiert man viel aus. Und ich bin sehr sicher, in 5, 6 Jahren wird man da sehr viel klarer sehen, womit man Geld verdienen kann. Aber es wird mit Sicherheit nicht Nvidia sein, die am meisten Geld mit KI verdienen werden.
Das heißt, was würden Sie uns raten? Also eine eigene Firma aufbauen ist vorbei, macht eh keinen Sinn, ist aber vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil die Wertschöpfung am Ende vielleicht gar nicht da so steckt. Die Theorie, die politische, dass man sich schützt, indem man besonders hohe Datenschutzregeln aufbaut, geht auch so ein bisschen fehl, weil dann kriegen wir einfach gar nicht mehr mit, was es Neues so gibt oder was Neues so passiert. Wie sollen wir uns also verhalten in dem Thema? Verstehen, würde ich glauben, wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Ne?
Ja, also auch hier, also erstmal wird es so sein, die Sprachmodelle wird man auch in Zukunft in einer kleineren Form für sich haben können. Die wird man auch auf sein Unternehmen anwenden oder trainieren können. Also ich weiß es im Finance, es gibt Banken, die haben ihr eigenes Sprachmodell, was sie mit eigenen internen Daten trainieren. Ich hatte jetzt Veranstaltungen, tatsächlich recht viele im juristischen Bereich. Also sei es jetzt für Ministerien, aber auch für Anwaltsverbände oder für Kanzleien, die in diese Richtung gehen. Und da ist ein Großteil noch gar nicht ausgewertet. Das heißt, sie können intern ihren eigenen Datensatz da reingeben und damit jetzt juristische Fragestellungen beispielsweise besser beantworten. Das heißt, das eine ist, die Zukunft wird in maßgeschneidertere Nischen-KIs gehen. Also wenn Sie jetzt in der Branche sind, wo Sie Daten haben, die kein anderer hat, dann können Sie die auch auswerten, wie sie kein anderer kann. Und dafür wird man KI einsetzen können. Das zweite ist, bitte immer klar machen, die Frage, wo will ich hin? Was ist mein Produkt? Vielleicht sagen Sie als Werbefirma, ich will die erste Werbefirma sein, die halt maßgeschneidert auf jeden Menschen einzeln politische Werbung baut. Also im Moment, im Bundestagswahlkampf haben Sie ein Plakat, das schaut alle Menschen gleichzeitig an. Also jeder, der vorbeigeht, ob alt, jung, ob groß, klein, dick, dünn, Mann, Frau, ist völlig egal. Jeder sieht das gleiche Plakat. Mit KI könnte ich im Prinzip Werbung, Wahlwerbung oder jede andere Werbung für jeden Menschen passgenau machen.
Jedem das ist zeigen, im Moment noch was er sehen will.
Bitte?
Jedem zeigen, was er sehen will.
Genau, und auch jedem das anbieten, was zu dieser Person am besten passt. Also ich bin jetzt ein mittelalter Mann, da interessiere ich mich für andere Dinge als eine alte Frau oder ein junger Kerl. Ja, also ich habe die Möglichkeit, Menschen ganz genau anzusprechen. Das ist ein Geschäftsmodell, was in dieser Form noch gar nicht so entwickelt ist. Da fängt man jetzt an, das auch online zu machen. Aber da gibt es viele Möglichkeiten, die im Moment mit KI noch gar nicht ausgeschöpft sind. Und ich finde, es ist sehr wichtig, dass man sich klar macht, wir sind noch nicht abgehängt, was die Anwendung angeht. Und da plädiere ich sehr dafür, auszuprobieren, auch zu testen, vielleicht auch nicht nur zu denken, KI kann das optimieren, was jetzt da ist, weil das konnte man bisher mit KI sehr gut. Es kann auch wirklich Neues erzeugen. Es kann auch mein Geschäftsmodell wirklich verändern. Und das muss man immer mit berücksichtigen, dass man einen Tick größer denkt, als im Prinzip das, was man hat, mit KI zu verbessern.
Mhm. Ich glaube, das ist für alle, die in Unternehmen sind, die hier zuhören, haben wir doch auch ja relativ viele, wie wir immer so merken. Sind ganz wichtige Tipps. Sehr spannend, wie man auf dieses Thema draufblicken kann. Wir haben zum Abschluss, wir haben auch noch immer mal wieder den ein oder anderen Politiker oder aus dem politischen Umfeld, der bei uns zuhört, der sich jetzt vielleicht auch gerade fragt, was kann ich denn machen, wenn ich nicht, wenn also das Datenschutzthema am Ende vielleicht einen großen Nachteil hat, dass wir das gar nicht mehr mitkriegen, also wenn wir uns rausziehen aus dem Markt. Ich habe gesehen, Sie haben ein Buch geschrieben, 12 Gesetze der Dummheit. Denkfehler, die Politik im Moment macht. Für 12 Gesetze ist es wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen viel, aber das hängt ja wahrscheinlich mittelbar auch mit dem Thema zusammen. Können Sie da die ein oder andere Gedanken noch mit uns teilen vielleicht?
Also zum einen muss man sehen, Gesellschaften haben immer dann ein Problem langfristig, wenn sie nicht offen genug sind für notwendige Veränderungen. Das Osmanische Reich beispielsweise, jahrhundertelang technisch führend, hat auch im Spätmittelalter deswegen die Führungsrolle verloren, weil die Koranschreiber den Buchdruck verboten haben. Weil sie um ihre Jobs Angst gehabt haben und sagen, ja, dann muss ich ja keinen Koran mehr hier selber abschreiben, das machen wir alles mit dem Buchdruck, ist ja irgendwie schlecht. Ja gut, kein Buchdruck, keine freie Verbreitung von Wissen, wissenschaftliche Nachteile, so. Und das ist deswegen auch zu spät bei der Industrialisierung. Und da sieht man, wie gewaltig es sein kann, wenn man so einen Anschluss verpasst. Und gerade ein Land wie unseres, also ich bitte Sie, wir leben ja nicht davon, dass wir hier irgendwelche Ressourcen aus der Erde buddeln und dann auf dem Weltmarkt verkaufen. Ja, also unser Geschäftsmodell ist ja, dass wir Probleme klug und clever lösen, dass wir Ideen entwickeln, die kein anderer hat, Technologien entwickeln, die kein anderer hat. Das ist ja im Prinzip das deutsche Erfolgsmodell. Und wenn ich so ein Land habe wie unseres, dann kann ich mir einfach nicht leisten, eine Technik, die das Denken verbessern kann, Informationsgewinnung verbessern kann, neue Ideen fördern kann, kann ich mir nicht leisten, das nicht einzusetzen. Denn bei aller Technik-Skepsis müssen wir uns immer eine Frage stellen. Das ist ein typischer Denkfehler übrigens. Der nennt sich Unterlassungsfehlschluss. Wir fragen immer, was ist die Gefahr, wenn wir eine Technik einsetzen? Und diese Gefahren sehen wir überall. Dieser Jurassic Park-Effekt. Ja, wir sehen, wenn wir irgendwie was freisetzen und nicht mehr kontrollieren können. Ja. Aber man sollte genauso gut fragen, was ist das Risiko, wenn wir die Technik nicht einsetzen? Also wie viele Menschenleben werden wir nicht retten? Welche Ideen werden wir nicht haben? Welche Geschäftsmodelle werden wir nicht entwickeln? Die nicht ausgedachte Idee hat ja keine Lobby. Also niemand beschwert sich in 20 Jahren darüber, dass er eine Idee irgendwann nicht hatte, weil die Idee ist ja nicht da. Dann kann man sie ja auch in dieser Form nicht vermissen. Ja? Also dieses Unterlassen aus Angst davor, sich zu verändern, das ist einer der größten Fehler, den Menschen machen können. Und deswegen plädiere ich sehr dafür, positiv, auch optimistisch, nicht naiv, aber optimistisch und gestalterisch sich dieser Technik zu nähern. Sie hat Schwächen, sie ist nicht perfekt. Menschen wird sie auch in dieser Form nicht 1:1 ersetzen. Aber sie hat dieses gewaltige Potenzial, das, was wir im Moment am besten können, noch besser zu machen, zu denken und Entscheidungen zu treffen.
Ich glaube, das ist das, also perfekt zusammengebunden, abgebunden, was die wichtigsten Dinge dabei sind. Ich glaube, das ist auch der letzte Appell war ganz wichtig dazu, auch in der Tat politisch auch die Folgen zu betrachten, wenn man sich zu sehr einschließt. Ich würde sagen, Lassen Sie uns noch zu unserer Abschlussfrage kommen. Ich habe immer die Frage, was würden Sie denn gerne im nächsten Jahr noch beantwortet wissen? Jetzt sind Sie jemand, der sehr viele Fragen beantworten kann, aber es gibt sicherlich auch die ein oder andere, die Sie noch interessiert. Welche Frage hätten Sie im nächsten Jahr gerne für sich glasklar beantwortet?
Ich muss ja sagen, ich arbeite ja auch an dem einen oder anderen, sozusagen KI-Projekt oder an der einen oder anderen Umsetzung davon. Mich interessiert besonders der Einsatz von KI in Bildung oder in Schulen, in Weiterbildung. Wie schaffe ich es, KI sinnvoll einzusetzen, dass Menschen besser denken? Und das ist meine große Frage: Wie verbessere ich Bildung mit KI? Auch ob der in der Schule oder in der betrieblichen Weiterbildung, wie bringe ich Informationen besser von A nach B mit dieser Technik? Und langfristig natürlich, wie verdiene ich damit Geld? Also bisher weiß es noch keiner. Ich hatte neulich eine Diskussion mit den Leuten von Microsoft oder so und oder bei Meta. Keiner weiß, wie man damit Geld verdient. Also alle probieren aus, alle testen. Also wie teuer soll so ein KI-Agent sein, den ich später als Software kaufen kann und als persönlichen Assistenten einsetze? Das weiß keiner. Alle probieren rum. Und dieser heilige Gral ist noch nicht gefunden. Und mich würde das wirklich interessieren. Was sind die ersten wirklichen Geschäftsmodelle, die dafür sorgen, dass man damit wirklich langfristig dauerhaft Geld verdienen kann?
Sehr spannend. Also ich glaube, jeder Familienvater oder jede Familienmutter kann gerade mit der ersten Idee oder eine Menge anfangen. Also wenn sie im Bereich weitergekommen sind, wie man das Bildungssystem verbessern kann und mehr zum...
Das wäre ein großer Schritt. Also so groß will ich ja gar nicht denken. Dass
ich bin bereit, da eine hohe Summe für einzusetzen. Lieber Herr Dr. Beck, jetzt nähern wir uns aber, wir sind am 12. Dezember, einem Fest, was traditionell doch ein sehr menschliches und wenig computergesteuertes Fest ist, an Weihnachten. Ich wünsche Ihnen also eine schöne Weihnachtszeit, geruhsame Tage und grüße Sie ganz herzlich. Bin gespannt auf die Beantwortung Ihrer Frage im neuen Jahr dann.
Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auch eine schöne Zeit, stressfrei und erholsam. Und meistens kommt man da ja auch auf die eine oder andere Idee, wenn man dann entspannt von der üblichen Arbeit mal an was anderes denken kann. Vielen Dank nochmal.
Vielen Dank.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.